Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind, der Podcast.
Dieser Podcast wird von der Hamburg Commercial Bank präsentiert. Die ist jetzt eine private Geschäftsbank und hat ihren Sitz, wie ihre Vorgänger, seit vielen Jahrzehnten in Hamburg. Die Hamburg Commercial Bank ist spezialisiert auf mittelgroße Unternehmenskunden. Viele davon kommen aus den Bereichen Immobilien, erneuerbare Energien oder aus der maritimen Wirtschaft. Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider.
Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute den Chef von Vattenfall, zumindest den Chef in Norddeutschland von Vattenfall, so heißt Peter Wasmuth. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen. Freue mich auch. Ja.
Ich hatte neulich eine interessante Diskussion mit meinen Patensöhnen. Ungefähr bestimmt eine Stunde oder zwei wollten die mit mir über Urheberrecht und über Leistungsschutzrecht diskutieren, weil die das nämlich Quatsch finden und sagen, warum bist du eigentlich für Urheberrecht und Leistungsschutzrecht? Und dann, als ich da in der Diskussion war, musste ich an unser Gespräch denken, weil ich kann mir vorstellen, Sie haben drei Kinder, vielleicht diskutieren Sie mit denen auch über ein Thema, was Ihnen wichtig ist, so wie mir der das Urheberrecht, nämlich vielleicht über Fridays for Future. Demonstrieren Ihre Kinder bei Fridays for Future mit?
Demonstrieren tun sie nicht, weil zwei sozusagen schon mit der Schule fertig sind. Da muss man in Hamburg sagen, Gott sei Dank, sie haben es also geschafft, bevor die nächste Schulreform anstand. Und unser ältester Sohn ist jetzt in Hongkong und macht eine Lehre, also lernt mal das globale echte Leben kennen. Und unsere Tochter macht gerade eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin, weil sie Medizin studieren möchte. Und der Jüngste ist noch in der Schule. Und mit dem habe ich darüber diskutiert und ihm eben gesagt, also Schule ist ein Privileg, weil man nie wieder Zeit haben wird, so ungestört zu lernen. Deswegen gerne demonstrieren, aber Freitagnachmittags oder am Wochenende und nicht Freitagmorgens.
Das Interessante ist ja, wenn ich hier mit dem Vattenfall-Chef sitze, dass die Bewegung um Greta Thunberg kommt aus Schweden und Vattenfall kommt aus Schweden.
Ja.
Wie passt das zusammen?
Oh, das passt super zusammen und das haben wir ja auch gesehen. Also Greta ist ja hier schon beinahe heilig gesprochen worden, bis sie sagte, Kernenergie ist auch eine Option. Das ist sehr schwedisch. Die Schweden sind sehr CO2-avers, denken viel drüber nach, aber sehen eben auch, dass es ohne eine regelbare Energiequelle nicht geht. Und deswegen gibt es dort eine andere Position zur Kernenergie. Muss man jetzt nicht gut finden, aber ist so. Und deswegen hat Greta das ja auch mal gesagt, was dann hier gleich zu Unwillen wieder führte.
Ich habe gelernt, wir haben so ein Magazin gemacht über Fridays for Future und da ist ein großes Stück aus Schweden drin und da habe ich gelernt, dass die Schweden extrem sich mit der Frage des Klimawandels beschäftigen, dass es auch in Schweden eine große Klimaangst gibt. Was ist da anders als bei uns?
Ja, ob es eine große Klimaangst gibt, weiß ich nicht. Also die Schweden haben, glaube ich, nicht die Angst so verinnerlicht, wie wir Deutschen das tun. Die Schweden leben ganz anders als wir. Es ist ein sehr großes Land. Es sind relativ betrachtet viel weniger Menschen. Da hat jeder sein Sommerhaus. Jeder ist am Wasser, auf dem Wasser, lebt viel mehr sicherlich in der Natur und mit der Natur, als wir das tun hier in Deutschland, gerade in den Städten. Die ist so, außer Stockholm und einigen anderen, aber sie sind natürlich auch nicht so geballt und wie hier zum Beispiel das ganze Ruhrgebiet oder solche großen Ballungszentren. Und insofern ist, glaube ich, dort einfach eine andere Wahrnehmung für Natur, ein direkterer Bezug und deswegen auch eine kritische Auseinandersetzung. Aber Angst habe ich eigentlich noch nicht so wahrgenommen. Es ist rationaler, als wir das tun.
Wie sehr sorgt Sie denn persönlich der Klimawandel?
Naja, der Klimawandel ist eins der vielen Probleme, die wir, glaube ich, diskutieren müssen. Wenn man ehrlicherweise ist, oder das, was ich als vorrangig sehe, ist, dass wir 2050 9 Milliarden oder über 9 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben werden. Das ist auch ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss. Das heißt Zugang zu Trinkwasser. Gerade gestern bei den Nachrichten, dass die Getreideernte nicht reichen wird, um sozusagen die globale Versorgung sicherzustellen, hat auch mit dem zunehmenden Maisanbau für eben Biokraftstoffe und anderes zu tun. Das heißt, also das Thema Klimawandel ist ein relevantes, aber es ist sicherlich nicht das einzige. Und in Deutschland neigen wir ja dazu, dass wir sozusagen ein Thema dann sozusagen zur absoluten Messlatte machen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu kurz gesprungen.
Für eine Zeit zumindest, ne? Und dann kommt das nächste Thema.
Genau. Dann kommt das nächste Thema so ein bisschen sequenziell. Ja. Und das ist, glaube ich, nicht so der optimale Ansatz, ohne damit zu sagen, weil ich ja nun von Vattenfall kommen, dass das kein Thema wäre. Wir beschäftigen uns als Unternehmen damit ja auch sehr intensiv und haben eine klare Zielsetzung. Aber
sagen Sie nochmal, damit das für die Sie nicht kennen, diese Zielsetzung ist innerhalb der nächsten Generation
genau, fossilfrei. Genau, wir sagen innerhalb einer Generation CO2-frei zu werden in unserer Erzeugung im Unternehmen. Das werden wir auch sicherlich hinbekommen, aber am Ende ist Strom eben auch Physik und Naturwissenschaften sind nicht interpretierbar und insofern muss es auch Lösungen geben, die funktionieren.
Wie finden Sie denn allgemein diese Bewegung um Greta Thunberg?
Ich finde das gut, dass sozusagen die Diskussion stattfindet. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass sich jüngere Menschen, auch meine Kinder, wenn ich die nehme, vielleicht etwas weniger konsumaffin sind in Europa und sich mit Themen durchaus stärker beschäftigen, haben wir früher auch getan. Also ich erinnere mich an die berühmten Friedensdemonstrationen in Bonn, ja, gegen die NATO-Doppelbeschluss und die Nachrüstung. Also unsere Kindheit war sicherlich stärker geprägt vor der Sorge Kalter Krieg, atomarer Erstschlag.
Haben Sie auch demonstriert damals?
Ich bin auch in Bonn gewesen zu der Zeit, habe aber nicht demonstriert, sondern zugeguckt, sage ich ganz ehrlich. Bin nicht so fürs Demonstrieren. Aber insofern ist gut, dass man sich damit beschäftigt, aber es hat so ein bisschen, in Deutschland finde ich, so ein Happening-Charakter. Also es wird gar nicht tiefer und weitergehend diskutiert, sondern gesagt, toll, die demonstrieren jetzt und das war es dann aber auch.
Sie haben neulich in einem Interview mit Schülern gesagt, für unsere Aktion Schüler machen Zeitung, haben Sie auf die Frage gesagt, ob Sie nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie für Vattenfall arbeiten? Haben Sie gesagt, dann müssten die Stromverbraucher ja auch ein schlechtes Gewissen haben. Und für mich scheint das der Kern zu sein, dass man einerseits sich freut, zu Recht auch freut über Demonstrationen, über junge Menschen, die aufstehen und dann andererseits aber trotzdem eine Woche später nach Mallorca fliegt mit dem
Ja genau, Flugzeug. Also es ist eben nicht damit getan zu sagen, ich kaufe jetzt meinen Strom grün ein oder ich kaufe mir ein Zertifikat und dann kann ich fliegen. Das CO2 ist ja trotzdem da und Strom ist nun mal Physik, habe ich eben schon gesagt. Das heißt, die Freiheit, die wir haben, zu jeder Zeit etwas in die Steckdose zu stecken, das iPhone zum Aufladen oder das Licht anzuknipsen, bedeutet auch eben ein Konsumverhalten. Und Strom kann man nur sehr unzulänglich speichern, das wissen wir auch alle, schon gar nicht in den Dimensionen, wie er verbraucht wird. Und insofern ist Strom ein Produkt, das immer sekundengenau bedarfsgerecht hergestellt wird. Und insofern, wenn man jetzt sagt, Kohlekraftwerke will man nicht, die laufen nicht, weil irgendjemand sagt, oh, da kann ich jetzt ganz viel Geld verdienen oder ich will unbedingt ein Kohlekraftwerk betreiben, sondern in Wahrheit ist ein Kohlekraftwerk jedes Kraftwerk, das regelbar ist, auch ein Gaskraftwerk oder auch andere, wie ein Bus. Jemand anders schreibt den Fahrplan und dann wird so produziert, wie es benötigt wird, um die Lücken zu füllen.
Hieße, wenn man drauf verzichten wollte, wenn man sich einschränken wollte, müsste man auch hinnehmen, dass Strom nicht immer verfügbar ist, zum Beispiel.
Ja, genau. Das muss man dann hinnehmen, jedenfalls nach heutigem Stand der Technik. Und das Ganze ist ja in Wahrheit ein riesengroßer Umbauprozess der gesamten Infrastruktur. Sie kennen alle die Stichworte, wir kennen sie. Es ist das Thema Netzausbau, es ist das Thema Speicherung, es ist europäischer Stromverbund. Viele, viele Themen, die werden auch alle immer einzeln sequenziell diskutiert und eben nicht im Kontext. Ganz am Anfang der Energiewende gab es mal so die Rufe nach dem großen Masterplan. McKinsey hat auch mal angefangen, das Energiewende zu monitoren in so 5, 6 verschiedenen Kategorien. Das hört man gar nicht mehr. Die Diskussion hat sich völlig verselbstständigt, ist sehr emotional geworden, hat ja schon was mit Glaubensfragen beinahe zu tun. Aber am Ende ist es immer die Naturwissenschaft, die uns gegenübersteht und die interessiert sich nicht für Glauben, sondern wenn wir Lösungen haben wollen, müssen wir auch die Regeln der Physik respektieren.
Wenn man ganz platt auf Ihre Karriere gucken würde, könnte man ja sagen, Sie waren doch mal auf der richtigen Seite der Stromerzeuger. Sie waren nämlich bei einem Windkrafterzeuger, bei Repower. Und sind von da zu Vattenfall gewechselt. Warum?
Ja, das ist schon sozusagen in der Frage schon angelegt, das Gut und Böse, genau. Das richtig und falsch.
Das habe ich ja platt gesagt.
Aber es ist Quatsch. Ja. So, also das war damals eine super spannende Zeit, eine neue Technologie, die sich entwickelt hat. Und wir haben aber auch damals...
Ich muss sagen, das war irgendwie 2007.
Genau, wir waren in der ersten Runde dabei. Genau. 2002 war der Börsengang. Okay. Also wir waren der letzte Börsengang am neuen Markt, bevor der damalige neue Markt dann nicht mehr existent war. Und dann eine sehr spannende Reise, wirklich globales Geschäft. Aber wir haben auch damals immer gesagt, die Erneuerbaren können nicht alles leisten. Wir brauchen auch sozusagen das Pendant der regelbaren Kraftwerke. Insofern ist es für mich nicht der Wechsel gewesen von den Guten zu den Bösen oder von der richtigen auf die falsche Seite, das ist die völlig falsche Diskussion, sondern alles zusammen ist notwendig für eine sichere Energieversorgung und eigentlich muss man Brücken bauen. Mhm. So, und wir als Vattenfall investieren heute fast ausschließlich in Erneuerbare, in Offshore-Wind, weil der eben relativ betrachtet die besten Erzeugungsbandbreiten hat, was die Jahresstunden betrifft. Und das ist nicht sozusagen Erkenntnis sozusagen der späten Stunde, sondern natürlich auch eine Frage, wie sich der Markt entwickelt und auch wie man an seine eigenen Aktivitäten auch gebunden ist. Also das Geld, das man jetzt investiert, muss ja auch erstmal verdient werden. Und bei Repower haben wir es damals über die Börse geholt. Das war auch eine bumpy road teilweise, hat am Ende gut geklappt. Aber wenn man heute hinguckt, ist die Windbranche eben auch sehr unter Druck wieder.
Kommen wir jetzt mal ganz allein zu Ihnen und zu Ihrer Laufbahn. Ich habe da Parallelen zu vielen Laufbahnen festgestellt, auch zu meiner. Sie haben studiert, BWL, PwC, das ist danach PwC, also ist immer so der klassisch, also man studiert BWL und geht dann zu einer Unternehmensberatung. Da waren Sie im Schnitt so 3 bis 4 Jahre.
Eher so 4 bis 5.
4 bis 5 Jahre. Worauf ich aber hinaus will, dann sind Sie 2010 zu Vattenfall kommen und seitdem sind Sie bei Vattenfall.
Ja.
Ist das so ein klassischer Verlauf, dass man am Anfang einer Karriere eher so kürzere Zeiten bei einem Arbeitgeber hat und dann findet man den und bleibt dann länger? Ich sage das für mich auch, weil ich hatte so 2 bis 3 Jahre und bin jetzt auch seit ungefähr 8 Jahren beim Abendblatt. Vielleicht hat das bei mir auch schlicht was mit dem Alter zu tun. Ich weiß nicht, aber oder ist das typisch?
Ich weiß nicht, ob es typisch ist. Also bei mir ist es jedenfalls nicht in dem Sinne geplant gewesen. Eigentlich haben sich bei mir die Jobwechsel immer irgendwie ergeben. Also ich bin immer in Situationen gekommen, was ich auch gut fand, wo mich irgendjemand gefragt hat, hier ist eine komplizierte Aufgabe oder was Neues, willst du das nicht machen? Und ich war immer neugierig auf neue Sachen und wollte auch in jüngeren Jahren sicherlich vielleicht noch mehr öfter mal Veränderungen als jetzt. Das ist vielleicht menschlich, aber dem Grunde nach hat sich immer eins aus dem anderen ergeben. Ich war ja bei Pricewaterhouse schon Prüfungsleiter bei Shell. Dann haben die mich an einem bestimmten Punkt gefragt, ob ich nicht sozusagen kommen möchte, weil es da große Veränderungsprozesse gab, die wir hier in Hamburg vielleicht auch noch erinnern. Bis zu dem Punkt, dass dann ja nachher da der Standort in der City Nord auch aufgegeben wurde. Und dann habe ich ja 2 Internetbörsengänge begleitet bei der Verlagsgruppe Milchstraße. Das war auch sehr spannend und danach kam eben Repower. Und als das sozusagen für mich dann zu Ende ging, weil wir ja nicht mehr an der Börse waren, sondern von einem Wettbewerber komplett übernommen wurden, das also in eine andere Richtung ging, kam eben diese Frage aus Richtung Vattenfall und dann habe ich das gemacht, was für mich sehr spannend war, weil es ein Job ist mit sehr viel mehr, ja, neudeutsch Stakeholder-Management, eben engere Verzahnung mit Politik, gerade auch hier in Hamburg mit den Themen, die anstanden. Ging ja damals schon los, 2010, diese ganze Rekommunalisierungsdiskussion. Das ist auch ein bisschen die Antwort auf Ihre Frage. Also ich habe damals gesagt, ich komme, um das zu machen, bis das hier in Hamburg alles sortiert ist. Jetzt ist es dann irgendwann auch sortiert. Und vielleicht nicht so, wie man sich das ursprünglich vorgestellt hat, gab ja auf dem Weg auch unterschiedliche Konzepte, wissen wir alle, das Olaf-Scholz-Modell, sag ich mal, am Ende dann eben den Volksentscheid und so weiter. Und insofern war das auch eine sehr spannende Zeit hier in Hamburg, aber auch in Berlin und im Bund, weil eben nach Fukushima dieses ganze Thema Energiewende, der Ausstieg aus der Kernenergie, der Umbau, die ganze politische Diskussion wirklich hochspannend war. Also das Thema Energie ist auch in den letzten 10 Jahren oder knapp 10 Jahren extrem spannend gewesen. Und insofern ist es mir auch nicht langweilig geworden.
Sie sagen das so, Sie sind hierher gekommen, um die Strukturen so zu machen, wie sie jetzt sind. Das klingt ja so fast schon nach so einem Punkt, wo man sagt, ja, eigentlich könnte jetzt auch mal was Neues kommen.
Nein, so absolut muss man das nicht sagen, aber ich habe, andersrum wird ein Schuh draus. Als ich damals, man mich gefragt hat bei Vattenfall, hat man gesagt, hier stehen diese Themen in Hamburg an. Es ist ja Hamburg und Norddeutschland, also genau. Auch das Thema, es gibt auch in Schleswig-Holstein viele Themen, Rückbau, Kernenergie und so weiter. Aber in Hamburg stand eben diese ganze Diskussion um das HEW-Erbe, die Rekommunalisierung, Stromnetz, Konzessionsvergabe, Fernwärme, die Themen, die Sie ja auch kennen und lange hier auch begleitet sind. Und ich habe damals gesagt, wenn ich das anfange, dann bringe ich das auch zu einem Abschluss, wie immer der aussieht. So. Und das ist jetzt so. Auf der anderen Seite bin ich natürlich in diesen Jahren jetzt bei Vattenfall auch in sehr vielen anderen Funktionen gewesen. Der Konzern hat sich ja auch verändert und weiterentwickelt. Und ich habe ja immer auch neben der Rolle hier in Hamburg andere. Und insofern bin ich auch natürlich mit Vattenfall im in einem regen Austausch über die Themen, die sich dort entwickeln. Und solange das Thema Energie spannend ist, ist auch Vattenfall spannend.
Ist man dann, was ich wissen wollte, ist man dann irgendwann festgelegt auf ein Themenfeld? Also kommen Sie aus der Energiebranche jetzt nochmal raus?
Jetzt sagen wir so, ich bin ja eigentlich Kaufmann und ich habe BWL studiert, haben Sie ja gesagt, richtigerweise. Und eigentlich bin ich so ein, also meine Brüder haben früher mal gesagt, er ist der Rechenknecht und der Erbsenzähler und kleines Karo. Ja, mein Bruder hat Marketing studiert, okay. Mein älterer Bruder, und der war in der großen, weiten Welt unterwegs.
Sie sind der Rechenknecht?
In der familiären Betrachtung so sozusagen der Zahlentyp. Und das ist natürlich so, dass ich in meinem beruflichen Weg, der rote Faden ist eigentlich immer auch die sozusagen nüchterne Betrachtung von Zahlen, von Sachverhalten, das, was ich auch spannend finde. Und insofern bin ich, glaube ich, nicht festgelegt auf das Thema Energie, weil ich jetzt wie ein Ingenieur nichts anderes sozusagen kann, als eben zum Beispiel Kraftwerke bauen, was im Übrigen auch nicht stimmt. Ingenieure können auch alles. Ja, das haben wir in der Windenergie gesehen. Als wir angefangen haben, gab es keine Windingenieure, sondern dann war man froh, wenn man einen Ingenieur gefunden hat, der sich mit dem Thema Wind beschäftigen wollte. Und insofern habe ich das jetzt viele Jahre gemacht, aber bin, glaube ich, jetzt auch nicht absolut festgelegt darauf, ist nicht so, dass ich mir nicht was anderes vorstellen kann.
Aber
das
darauf wäre jetzt nie gekommen, dass Sie so eine Art Obercontroller sind. Also wenn ich jetzt mir jemand sagen würde, beschreib einen Controller, einen typischen Controller, würde ich sagen, einfach, ich beschreibe dir das genaue Gegenteil, das ist Peter Wasmuth, weil Sie sind, oder?
Ja, also
ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie da vor so Zahlenkolonnen und Excel-Tabellen sitzen und daran Freude haben.
Das kann ich auch, also ich sag mal, ich habe Zahlen, ich mag Zahlen, aber das ist ja auch, was meine Brüder gesagt haben.
Okay.
Das ist ja ein schwer subjektiver Blick, nicht?
Also stimmt nicht, mit anderen Worten, beschäftigen Sie sich doch lieber mit anderen Themen. Als mit Zahlen.
Ja, ich beschäftige mich gerne und auch immer mit Zahlen. Zahlen, gerade jedes Unternehmen, egal was man tut, am Ende sind Zahlen immer irgendwo auch relevant, weil unterm Strich muss irgendwie was rauskommen, was Zukunft ermöglicht. Und dafür muss die Zahl, die unterm Strich steht, immer idealerweise eine schwarze sein. Sonst wird das mit Zukunft schwierig, jedenfalls im Unternehmen, weil man nicht selber Geld drucken kann, wie der Staat. Und insofern ist das immer etwas, was ich auch im Blick habe, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt alleine glücklich macht. Dafür bin ich dann doch zu sehr in die Breite eines gewachsen, würde ich mal sagen. Also typischerweise würde man sagen, ein ziemlich generalistischer Mensch eigentlich. Also
als ich im Vorfeld nochmal mit Leuten gesprochen habe, die Sie kennen und gefragt habe, was soll ich denn Wasmuth denn fragen und was ist denn typisch für den, haben ganz viele gesagt, Peter Wasmuth ist eigentlich der Inbegriff des hanseatischen Kaufmanns. Der sieht so aus und benimmt sich so, wie man sich einen hanseatischen Kaufmann vorstellt.
Ja, wenn das Leute gesagt haben, dann freut mich
ist
das.
Ist ja nicht schlimm, aber nee. Da habe ich mir gedacht, aber Peter Wasmuth...
Damit kann ich mich auch gut identifizieren.
Genau, aber Sie sind ja wahrscheinlich gar kein Hamburger, oder?
Doch.
Doch.
Ich bin Hamburger.
Wo kommt Ihre Familie her? Seit 5 Generationen in Hamburg?
Ja, das ist so. Also ursprünglich kommt die Familie aus Mecklenburg, aus Wittenburg.
Der Name Peter Wasmuth, da haben alle gesagt, frag ihn doch mal, ob er irgendwie Holländer ist. Das ist wahrscheinlich
das bin ich nicht. Also meine Familie stammt aus Mecklenburg eigentlich. Die langjährigen Vorfahren waren immer Apotheker in Wittenburg. Wenn man Apotheker war, war man relativ sesshaft. Aber es war das Problem, dass immer nur der älteste Sohn durfte die Apotheke weitermachen. Konnte man auch von leben und die anderen Kinder mussten in die weite Welt. Und mein Urgroßvater, der hieß Vollrath Wasmuth, der ist dann, als er jung war, der war nicht der älteste Sohn, hat sein Vater ihm damals was in die Hand gedrückt und gesagt, sieh mal zu, was du aus deinem Leben machst. Und der ist nach Hamburg gegangen. Nach dem großen Brand ging das im Prinzip ja los, dass die Stadt sich neu entwickelt hat und hat hier, man würde sagen, eben damals ein Start-up gegründet und seitdem ist die Familie in Hamburg.
Das heißt, eins ist klar für Sie, was immer Sie auch tun künftig, es muss was in Hamburg sein.
Nein, also so absolut würde ich das jetzt auch nicht
sagen.
Aber
schöner wäre es schon.
Ja, wir alle, die in Hamburg geboren sind oder auch hierher kommen oder die Stadt lieben, insbesondere wenn die Sonne scheint, wissen wir alle, es gibt nichts Schöneres und insofern lebt es sich ja wirklich sehr gut in Hamburg. Aber ich glaube, das Arbeiten ist heute so virtuell, mobil geworden, dass das, glaube ich, nicht unbedingt zwingend sein muss. Am Ende ist es die Frage, ist es eine spannende Aufgabe? Ich bin ja auch für Shell sehr viel unterwegs gewesen, auch in London gewesen. Repower-Jahre waren eigentlich nur Reisejahre. Mhm. Also für meine CO2-Bilanz persönliche ganz schlecht, weil ich dann dauernd um die Welt geflogen bin. Aber fürs Weltklima trotzdem gut, weil wir ja Windenergieanlagen verkauft haben. Also in Summe hält sich es wahrscheinlich die Waage. Und die Vattenfall-Jahre waren jetzt relativ Hamburg orientiert und eben dann Stockholm und mehr Europa, aber das ist jetzt nicht zwingend so. Also, und ich glaube, es ist ja heute auch zunehmend normaler, dass man Arbeiten und Leben irgendwie gut miteinander in Einklang bringen kann.
Wie haben Sie das, wenn Sie Hamburg so verbunden sind und so eine lange Geschichte der Familie in Hamburg haben, wie haben Sie das persönlich so verkraftet, dass Sie ja gerade in der Anfangsphase Sie stark angefeindet wurden, weil Vattenfall war der Böse, der irgendwie, ne, der HIW, die tolle HIW gab es nicht mehr. Ja. Und Sie waren dann so ein bisschen natürlich auch das personalisierte Feindbild von einigen.
Ja, ja, das ist so, aber das war, wusste ich ja vorher, okay, dass ich mich da drauf einlasse und habe eben gesagt, also das, dem muss man dann auch entgegentreten. Und ich meine, es ist ja auch Verklärung hier in Hamburg, das war so ein bisschen nicht, als hätte Vattenfall sozusagen der Raub der Sabinerin, nicht, wäre irgendwie gekommen und hätte hier die Jungfrau HIW geklaut. Mhm. Das ist natürlich Quatsch, denn die Entscheidung, die HIW zu verkaufen, ist ja im Rathaus getroffen worden. Und insofern fand ich es wiederum jetzt aus Kaufmannssicht, wir haben ja eben darüber gesprochen und so empfinde ich mich auch als hanseatischer Kaufmann, die haben sich entschieden, das zu verkaufen und Vattenfall hat das gekauft, hat sich hier sehr anständig verhalten, ja, also was Jobs betrifft und wenn ich mir das wirklich angucke, also ist da nicht irgendwie mit so einer Raubritter-Mentalität, das, was zwischendurch dann immer behauptet wurde, säckenweise das Geld weggeschleppt worden und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich das damals und finde es auch heute nach wie vor unangemessen und hatte auch kein Problem persönlich zu sagen, ich identifiziere mich jetzt oder stelle mich auch sozusagen für ein Thema zur Verfügung oder übernehme das, was kontrovers ist.
Aber Sie sind immer nach außen zumindest sehr ruhig und kontrolliert geblieben. Wie war das dann, wenn Sie alleine waren, dann haben Sie, sahen Sie schreiend in Ihrem im Büro und haben gesagt, was wollen die von mir?
Nö, das nicht. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, es staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Ja. Also manchmal, gut, Politik ist Politik, das wissen wir. Andere haben auch ihre Agenda. Und insofern, glaube ich, kann ich das ganz gut trennen. Und mir ist auch nie persönlich eigentlich, hat irgendjemand das sozusagen auf mich zurückgefärbt und gesagt, hier, das ist jetzt, der ist verantwortlich sozusagen dafür, dass das alles so ist. Mhm. Ich glaube, das ist schon so, sondern das Bemühen war und ist ja eben einen Dialog zu finden und die Themen so zu sortieren, dass alle damit klarkommen. Und
aber Sie sind immer, das habe ich immer bewundert, sind immer sehr freundlich, höflich, kontrolliert geblieben, auch wenn manchmal Situationen da waren, wo andere, die vielleicht in einer ähnlichen Rolle waren, dann schon mal durchgedreht sind.
Ja, bringt ja nichts. Nee. Also wenn man sozusagen so eine kontroverse Rolle hat und sich dann auch noch kontrovers sozusagen durchs Gelände bewegt, das macht es ja nicht besser. Das gibt vielleicht einen kurzen Moment der Erleichterung. Aber hinterher ist man sozusagen eher zurückgeworfen. Also wenn es mich richtig ankotzt, dann dann gehe ich auch mal und seit ein paar Jahren gehe ich zum Boxtraining zusammen mit meiner Frau und da kann man dann mal richtig die Sau rauslassen und den Sandsack verkloppen, wenn man das Gefühl hat, man muss mal richtig.
Das heißt, Sie sind auch so wie man Sie in der Öffentlichkeit erlebt, sind Sie auch im Unternehmen und eigentlich immer.
Ist so absolut.
Ja, im Berufsleben.
Ja, also ich glaube schon. Also ich muss mich nicht irgendwie dafür jeden Morgen irgendwie erst 3 Valium nehmen, um das durchzuhalten. Sondern das ist eigentlich schon so. Also ich glaube, es ist relativ selten, dass ich mal wirklich dann laut werde oder einen Ausraster kriege. Meine Kinder fürchten das sehr, weil ich glaube, in den Jahren, in denen sie zu Hause groß geworden sind, haben sie es, glaube ich, 3 oder 4 Mal erlebt, dass mir richtig der Kragen geplatzt ist. Und das war, glaube ich, sehr eindrücklich. Also jedenfalls habe ich subjektiv das Gefühl gehabt, weil die dass es sehr selten vorgekommen.
Genau, ich glaube dann, mir geht es auch so, dass ich praktisch nie ausflippe, aber wenn, hinterlässt es natürlich einen viel stärkeren Eindruck, als wenn man das permanent macht. Ja. Geht es Ihnen dann auch so wie mir, also die wenigen Male, wo ich wirklich rumgeschrien habe, das war übrigens fast nie beruflich, sondern immer in anderen Zusammenhängen, war es mir wirklich schon 20 Minuten später so peinlich.
Ja, das kommt dann auch immer hinterher. Ja. Also muss man mal aufpassen, da hat meine Frau mich dann immer angeschubst, wenn ich dann hinterher angefangen habe, mich quasi bei den Kindern zu entschuldigen. Das ist gar nicht so gemeint, weil sie hat sie dann gesagt, jetzt musst du es auch durchziehen, sonst nützt es nichts. Ja. Und aber das ist so. Also klar, wenn man dann mal überkocht, dann ist es einem hinterher, denkt man auch, hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Und aber wie gesagt, das, ich muss mich da nicht zwingen und ständig den Deckel draufhalten, sondern gerade auch bei diesen beruflichen Sachen. Also ich versuche immer mein Gegenüber gut zu verstehen und auch einzusortieren. Und wenn sich dann, also die Rollen sind ja teilweise auch vorgegeben, wenn ich dann weiß, ich gehe, das war ja vor dem Volksentscheid zum Beispiel, zu Herrn Schalthoff und sitze da mit Herrn Bratsch und soll mich über die Stromkonzession unterhalten, weiß ich vorher, dass da sozusagen ausgeteilt wird. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann gehe ich da gar nicht hin.
Klar. Können Sie uns sagen, was der Unterschied ist zwischen der Unternehmenskultur von Vattenfall? Man denkt ja immer, so ein schwedisches Unternehmen ist ganz anders als so ein klassisches deutsches Unternehmen. Das beginnt wahrscheinlich damit, dass sich alle duzen, dass man Englisch spricht.
Ja, das sowieso. Also Englisch ist die Konzernsprache, weil wir ja nicht nur in Schweden, sondern auch in anderen Ländern unterwegs sind. Niederlanden, England, Frankreich, Polen, Finnland. Also wie in den meisten Unternehmen ist Englisch die Konzernsprache. Also die schwedische Mentalität ist schon ein bisschen anders. Die ist noch mehr als vielleicht in Deutschland auf Konsens ausgerichtet, aber dann auch etwas unverbindlicher. Also es ist immer wichtig, dass alle alles mit diskutieren und geht auch sehr viel Zeit rein, aber das heißt nicht hinterher, dass dann notwendigerweise auch alles abschließend geklärt ist. So, ja, sondern das ist ja in Deutschland anders. Wir machen auch viele Meetings und dann raufen uns auch mal, aber irgendwann ist dann, wenn es dann besprochen ist, dann halten sich eigentlich auch alle dran. Und das ist in Schweden nicht immer so, dass das sozusagen das Gespräch und die solche Meetings dann dazu führen, dass es hinterher genau so läuft, dass jeder rausgeht und sagt, ich mache jetzt genau das, was besprochen ist. Vieles wird aber auch vorher eben schon informell abgestimmt. Also es ist nicht völlig anders, aber schon vordergründig eine sehr viel stärkere Konsensgesellschaft.
Heißt auch mit flacheren Hierarchien?
Ja, im Prinzip schon, wobei wir im Unternehmen, also die sind in Deutschland nicht anders als in Schweden. Wir haben eine durchgängige Struktur, ja, und eine funktionale Organisation. Das kommt mehr aus der Größe eines Unternehmens, dass man dann eben bestimmte Stufen braucht. Aber da ist also eigentlich immer der Versuch, auch die Dinge weiterzuentwickeln und auch eher schlanker als weniger schlank zu gestalten.
Sind die Schweden Vorreiter bei so Sachen wie Homeoffice, wie Sabbaticals, wie Teilzeit?
Ja, also das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie wir das hier in Deutschland nennen, spielt in Schweden eine große Rolle. Das Thema Gleichberechtigung ist in Schweden, hat auch eine viel längere Tradition. Also ist völlig normal, dass Frauen eben auch voll arbeiten und auch die Rollen sind schon viel länger als
Gibt's
bei uns
Elterngeld offener in Schweden? Definiert. Wissen Sie
das? Das weiß ich gar nicht genau, ehrlicherweise. Und insofern ist die Gesellschaft viel offener für flexible Modelle, weil es sonst gar nicht gehen würde. Und das hat schon eine lange Tradition. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass durch die zunehmende Digitalisierung wir auch versuchen, effizienter zu werden, noch effizienter zu werden und eben auch zusehen, dass wir uns von diesen stationären Arbeitsplätzen zunehmend lösen. Also wir haben ja auch jetzt entschieden, dass wir hier neue Hauptverwaltung in Hamburg bauen, in der Hafen City, und die wird eben auch nicht wie ein traditionelles Büro sein, das wo jeder seinen Schreibtisch hat und möglichst noch eine Tür, die er zumachen kann.
Noch ist es so, ne? In der alten Zentrale, in der City Nord?
Ja, nicht ausschließlich. Da haben wir auch Großraumbereiche und Teambereiche, aber das Gebäude hat natürlich Restriktionen und steht ja auch unter Denkmalschutz, außen wie innen, was auch völlig in Ordnung ist, aber als mit ein Grund, warum wir uns ja auch entschieden haben, da wegzugehen, weil eben in diesem Gebäude dann so komplett neue Arbeitswelten, wie wir sie dann eigentlich gerne haben wollen, so nicht umsetzbar.
Ich frage mich ja immer, ob es in naher Zukunft überhaupt noch sowas geben muss wie feste Arbeitsplätze. Weil, also hier beim Abendblatt ist es mir völlig egal, ehrlich gesagt, wo die meisten Kollegen arbeiten. Bewusst, Hauptsache der Text ist rechtzeitig da.
Ja, ne, das stimmt. Also die Frage ist völlig berechtigt. Die ist für uns auch so. Wir haben ja viele Themen, die eben sich auch in internationalen Teams abspielen, zusammengesetzt sind. Da geht sowieso sehr viel eben über Video, über Skype. Was uns schon wichtig ist, ist irgendwo, dass die Menschen sich auch noch oder die Kollegen sich auch noch persönlich treffen. An einem Ort, also weil das Kaffee mal miteinander trinken und mal ein bisschen sozusagen auch die persönliche Ebene zu pflegen, das ist schon auch wichtig. Ja, kurzfristig ist das fein, wenn alle sagen, ich kann auch zu Hause arbeiten oder von unterwegs, aber am Ende des Tages, wenn das über einen längeren Zeitraum geht, muss man ja auch zusehen, dass sozusagen die Zentrifugalkräfte nicht zu groß werden. Also ist eigentlich der Blick nach vorne schon, Bürostandorte zu haben, die dann auch gerne von den Kolleginnen und Kollegen genutzt werden, also weil sie einfach ein gutes Umfeld bieten und dann unterschiedliche Möglichkeiten, sich im Team zusammenzusetzen, aber auch, ich sag mal, Bereiche, wo man sich mal zurückziehen kann, in Ruhe arbeiten. Und wenn das gut gelingt, dann ist das, glaube ich, auch ein zukunftsfähiges Modell, in dem dann alle auch mit dieser zunehmenden Freiheit umgehen können. Das muss man ja auch sehen, dass natürlich das auch sehr viel mehr Eigenverantwortung vom einen oder anderen erfordert, dann mit dieser Freiheit, heute bin ich hier, morgen da, umzugehen.
Was haben Sie für Erfahrungen mit Homeoffice gemacht?
Ja, eigentlich gute. Also ich persönlich nutze das auch.
Echt?
Ja, na,
das
klar.
Geht, ja, klar.
Ja, ja, okay. Wir sind also unsere, das ist bei uns so, dass wir uns, ich kann mich zu Hause mit meinem Rechner einwählen, dann auch Videokonferenzen von zu Hause machen.
Wie ist das, der Chef mal Donnerstag mal zu Hause?
Ja, nicht Donnerstagnachmittag bin ich zu Hause, weil ich dann hinterher zum Tennis gehe oder wie auch immer.
Was ja auch okay wäre,
ja,
oder?
Nein, also es gibt nicht feste Termine, es ist mehr so, wie sieht der Fahrplan aus. Also heute ist ein schönes Beispiel. Ja. Ich bin jetzt nicht heute Morgen erst in die City Nord gefahren, um dann hinterher hier zu Ihnen zu kommen, sondern da war ich zu Hause.
Ja.
Oder wenn ich unterwegs bin nach Berlin oder wie auch immer. Also es sind eher so die Slots zwischendrin, die man dann sinnvoll auffüllen kann. Und weniger als ich mache jetzt heute Homeoffice.
Ja.
Und aber es ist auch natürlich ein Prozess, der auch mit der Mitbestimmung laufen los, mit den Betriebsräten. Also ich sag nur mal, wir haben noch aus der guten alten HIW-Zeit eine Betriebsvereinbarung Telearbeitsplatz. Das sagt, glaube ich, schon alles, was da noch an Arbeit vor uns liegt.
Aber Sie haben auch gesagt, Sie machen jetzt diesen Umzug und so ein Umzug ist ja immer eine gigantische Veränderung. Ich finde, man unterschätzt das immer, wenn man es, wir haben es ja auch vor 5 Jahren einmal mitgemacht. Da geht es ja dann wirklich ins Detail und liebgewordene Sachen verschwinden. Wie nehmen Sie die Mitarbeiter mit bei so einem Umzug? Wie beteiligen Sie daran, wie die neue Zentrale aussehen soll?
Ja, das geht ja sehr früh los. Also wir haben das jetzt ja entschieden, bis das Gebäude fertig ist, wird ja 2022 sein. Also da ist ja noch nichts. Ich bin gestern gerade da in der HafenCity gewesen. Das geht jetzt los. Aber es ist auch nicht ein Prozess, der ja nur in Hamburg stattfindet. Wir haben die gleiche Entscheidung in Berlin getroffen. Da hat es andere Gründe, weil wir verschiedene Standorte historisch bedingt haben, die wir eben zusammenführen wollen. Wir haben das in Stockholm schon getan, in Amsterdam. Es geht schon darum, natürlich dann die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Deswegen fängt man das eigentlich sehr früh an. Und das geht in diesem Fall von innen nach außen, dass man eben erstmal diskutiert, auch wie gesagt mit der Mitbestimmung, wie sehen die zukünftigen Arbeitsanforderungen aus, wo will man hin, dass man sich sozusagen über das Umfeld unterhält. Also wir haben schon an allen Standorten eben so Pilot-Offices eingerichtet mit den Büromöbeln, die wir zukünftig haben werden, mit den Lösungen, die wir zukünftig haben werden.
Und was machen Sie dann, wenn sich dann 3 Mitarbeiter hinsetzen und sagen, oh, geht gar nicht?
Naja, das ist ja wie in jedem. Sie werden nicht alle mitnehmen. Einige finden es super und sagen, Mensch, geht's schneller. Andere sagen, das will ich aber nicht. Ich gehe jetzt seit 20 Jahren an meinen Schreibtisch und den brauche ich auch, sonst kann ich nicht denken. Haben Sie natürlich die gesamte Bandbreite. Also es ist ein Prozess und deswegen haben wir sehr früh damit angefangen, das Projekt, das heißt bei uns HUBO, Hamburg und Berlin Office, also auch beide Standorte, das läuft schon seit über 2 Jahren. In der Vorbereitung einmal, wo gehen wir hin und das andere eben schon auch die interne Kommunikation, wie soll die Arbeitswelt zukünftig aussehen, und ich habe das Gefühl, dass das mittlerweile deutlich mehrheitlich auch angenommen und verstanden ist. Und natürlich gibt es dann die Diskussionen, die Sie hier sicherlich auch hatten, wie viele Parkplätze gibt es und wie komme ich da hin und dies und jenes. Das ist natürlich auch eine Frage dann, wie ist der Altersdurchschnitt der Belegschaft, wer macht was, und da kommen wir natürlich auch aus einer sehr, teilweise sehr tradierten Welt, aber...
Und dann ist der Sprung natürlich City Nord zu Hafen City ein nahezu gewaltiger, oder?
Ja,
es ist
klar.
Eigentlich komplett ein komplett ja. anderes Umfeld.
Ja, also das ist so.
Was wir das mit den Leuten, mit dem Unternehmen machen?
Genau, das ist so, das muss man früh anfangen zu diskutieren und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich habe mal ein Beispiel gesehen, wie es nicht gut gelaufen ist bei Shell früher. Mhm. Da war die Diskussion ja auch aus anderen Gründen, Ende der 90er Jahre, weg aus der City Nord. Und da wollte man sozusagen ein bisschen von oben nach unten mit dem Kopf durch die Wand in die City Süd. In das, kann ich ja heute erzählen, das ist lange her, in das Poseidon-Haus ja. hieß das damals. Mhm. Da wollte, glaube ich, niemand hin.
Genau.
Und da hat, also auch nicht nur außer Shell wollte da auch niemand hin. Und das hat nachher dann auch an den Widerständen der Mitbestimmung und so weiter, eben ist das in der Form gescheitert. Und die sind dann ja in eine andere Lösung näher an der City Nord gezogen, am Suhrenkamp, die dann vielleicht aus anderen Gründen dann wieder auch Themen hatte. Also man muss das früh anfangen und sich schon bemühen, auch sehr transparent gut zu erklären, wieso, weshalb, warum, alle mitzunehmen. Aber es hilft uns natürlich auch, dass alle wissen, dass sich die Arbeitswelt ändert. Also die Digitalisierung findet ja heute auch schon statt, egal ob ich am Schreibtisch sitze oder nicht. Die Tools sind neu und insofern ist, glaube ich, das eigentlich auch etwas, was diesen Prozess eher unterstützt.
Nutzt man das auch zu einem Kulturwandel? Ich habe jetzt morgen gerade zu einem weiteren Podcast Alexander Berken von Otto. Hm. Die haben ja, kann man fast sagen, eigentlich das Unternehmen den Mitarbeitern übergeben. Hm. Also der Vorstand hat gesagt, wir wissen gar nicht, wie sich die Kultur im Unternehmen wandeln soll. Wir wissen nicht, was in der Zukunft kommt. Macht ihr doch. Und es ging dann los, dass sie sich geduzt haben, dass die Arbeitsumfelder anders geworden sind, die Büros sind anders. Bis hin dazu, dass eben keine Chefs mehr irgendwelche Schichtpläne machen, sondern die Mitarbeiter das selber. Ist das eine Chance oder braucht man das bei Vattenfall nicht, diesen ganz herben Kulturwandel?
Doch, ich glaube, das ist eine Chance. Also es ist ja eine Frage, wie man das moderiert. Das ist auch ein bisschen eine Frage, wo man herkommt. Wir haben halt hier in Hamburg, aber auch in Berlin, eine sehr homogene Belegschaft. Früher ist man zu HIW gegangen und wenn man da war, ja, will das jetzt nicht alles wiederholen, das war ja quasi wie verbeamtet und dann blieb man da auch.
So. Und die Kinder kamen vielleicht auch. Man
genau, stellt, ja, genau. Ja, die Kinder und die Enkelkinder und was weiß ich. Also das ist natürlich, das muss nicht schlecht sein, das sage ich auch nicht, aber das ist, was man eben als Ausgangspunkt hat. So. Und wir haben, wenn ich mir das in Hamburg angucke, einen Altersdurchschnitt in der Belegschaft, der ist auch sicherlich noch entwicklungsfähig in Richtung jünger. Mhm. Das passiert jetzt auch, weil wir natürlich viele neue Themen haben, wo wir auch von außen einstellen. Das ist aber über viele Jahre auch nicht passiert, sondern war immer ein sehr closed shop in gewisser Weise auch. Also man muss gucken, wo ist der Startpunkt. Und ich glaube, der Weg, den wir jetzt gewählt haben, die Dinge zu diskutieren und eben auch die Bahn dafür zu brechen intern, das ist eine Mischung aus nicht völligen macht mal, wie ihr wollt, ja, und auch nicht im völlig dirigistischen, so wird's jetzt Klappe halten, sondern im Prinzip schon, glaube ich, ein ganz gut moderierter Prozess. Also wir sind eigentlich zuversichtlich, dass die Kombination aus Veränderung unserer Themen, die bedeutet, dass wir mehr Leute von außen auch holen, die andere Kultur auch mitbringen, also eine Durchmischung in Verbindung mit Digitalisierung und auch am Ende ja abgeben von sehr traditionellem Geschäft, jetzt eben ja wieder zurück an die Stadt, uns dann auch hilft, diesen Prozess umzusetzen. Und ich glaube, alle freuen sich drauf, ich mich jedenfalls sehr.
Man erkennt ja einige Manager nicht wieder, wenn man guckt, wie die vor 5 Jahren ausgesehen haben. Ja. Also allein vom Aussehen her, das ist ja dann, ne, also keine Krawatten mehr, Turnschuhe, Hemd offen, duzen sich so. Sie, und das finde ich jetzt, das will ich jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern ganz im Gegenteil, Sie sehen genauso aus wie vor 5 Jahren.
Ja, das stimmt in gewisser Weise. Also
was ich auch konsequent finde, weil entweder man hat sich dafür entschieden oder man schwimmt irgendwie mit so einer Welle.
Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht so schwarz-weiß. Also erstmal ist natürlich das auch was Positives, wenn man noch so aussieht wie vor 5 Jahren. Das heißt, dass mir meine Anzüge von vor 5 Jahren noch passen.
Zum Beispiel, genau.
Das Zweite ist, ich bin ja relativ groß, dass ich eben ehrlicherweise meine Anzüge machen lasse, weil wenn ich in den Laden gehe und einen kaufe, sind die Hosen zu kurz oder das Jackett ist zu weit.
Wobei man da mal auch mit dem großen Vorurteil aufräumen muss, das erzähle ich. Ich lasse meine Anzüge auch machen und dann gucken mich die Leute an und sagen, was kostet denn so ein Anzug? Und sage ich, der, den ich gerade
auch nicht teurer.
350 Euro und so ein Bossanzug, bist du unter 700 Euro geht da gar nichts.
Also das ist ja genau genommen auch Maßkonfektion, ist das richtige Wort. So, aber deswegen ist dann sozusagen das natürlich auch etwas, ich fühle mich dann auch sehr wohl, weil die Sachen, weil es nicht eben knieft und zuckt.
Aber
und
sie hätten natürlich was. Jetzt auch, also sie hätten wie alle anderen sagen können, hätten sie Krawatte weg,
ja,
T-Shirt,
ich lass Jeans, manchmal
Turnschuhe und alle würden sagen, dann, das wäre so ein Signal innerhalb des Unternehmens, ja, da würden alle sagen, was passiert da gerade?
Also ich laufe auch öfter jetzt mal ohne Krawatte rum, ja. Und klar ziehe ich auch meine Jeans an in der Woche, wenn ich nur im Büro bin oder wenn ich irgendwo in einem Kraftwerkstandort bin oder so. Also ich renne nicht immer im Anzug rum und mit Einstecktüchlein, aber mich stört das nicht. Ich bin gerne auch, finde, das gute Kleidung gehört auch dazu. Klar. Und genauso wie ordentliche Schuhe. Und dann sind wir bei den Sneakers. Also meine Frau sagt auch immer, kauf dir mal ein paar Sneakers. Und das, jetzt hat sie mich auch überredet. Ich habe jetzt welche, aber erstens finde ich sie total unpraktisch anzuziehen. Und zweitens, also würde ich die nie zum Anzug anziehen. Ja. Das passt für mich irgendwie nicht. Ja, aber weiß, dass das alle machen, aber damit muss ich jetzt leben. Also Sneakers zu Jeans finde ich in Ordnung, aber zum Anzug will ich das nicht haben.
Ich finde ja eher so.
Muss sich ja auch nicht verbiegen.
Genau, also, das ist nicht so komisch, dass es Leute gibt, die noch vor 5 Jahren einem erzählt haben, dass sie quasi mit Krawatten aufgewachsen sind und schon als 14, 15er Krawatten tragen. Und jetzt nur, ja, um was zu zeigen. Also man ändert ja nicht eine Unternehmenskultur oder sich, nur weil man jetzt andere Klamotten anzieht.
Nein, das hilft natürlich zu dokumentieren, dass irgendwie Veränderung im Gange ist. Deswegen sage ich ja, also ich laufe auch nicht mehr 5 Tage die Woche mit Krawatte rum.
Aber hilft das wirklich? Oder tut man so, als ob es eine tierische Veränderung gäbe? In Wahrheit hat sich vielleicht im Unternehmen gar nichts geändert. Es sieht nur so aus.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass man das verordnen kann. Es gibt ja Unternehmen, wo gesagt wird, jetzt keine Krawatte mehr. Eins hier
und jetzt duzen wir uns alle, komm.
Genau, und jetzt duzen wir uns alle.
Von oben dann vorgegeben übrigens wieder, ne?
Genau, also das kann funktionieren, aber ich glaube, die Wahrheit liegt auch da in der Mitte. Es ist schon gut, wenn man dann auch Veränderungen vorlebt. Und wie gesagt, ich bin auch sehr casual teilweise unterwegs. Und am Anfang haben die Leute auch im Unternehmen ein bisschen geguckt, weil die natürlich auch dran gewöhnt sind, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Aber ich glaube, das muss dann auch authentisch sein. Also wenn ich so rumlaufe, dann fühle ich mich auch wohl. Dann wissen das auch alle. Ich habe auch schon mal, jetzt im Moment lassen sich ja alle den Bart wachsen und kommen dann.
Bei mir geht es nicht, weil ich könnte mir 3 Jahre den Bart wachsen lassen
und
ich würde
mir
immer
auch
noch 3 Tage sparen.
Geht mir auch so. Aber ich bin ganz beeindruckt. Es gibt ja Kollegen, die kommen dann wirklich nach 2 Wochen Urlaub mit so einem Rauschebart wieder. Also
und früher hätte man hätte ja wirklich über die gelacht. Das wären alte Opas gewesen, noch vor 10 Jahren. Da hätte man gedacht, meine Güte, wie siehst du denn aus?
Ja, aber das also ist so. Aber das bei mir geht es wie Ihnen. Also mein Bart reicht für einen schönen 3-Tage-Bart. Aber nach 3 Wochen sieht auch noch so aus.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen darüber sprechen, dass alle, mit denen ich gesprochen habe, über Sie gesagt haben, was ist typisch, haben gesagt, der arbeitet total gern.
Das stimmt.
Und viel. Und dann, was ich gar nicht wusste, ist, dass Sie nebenbei genehmigt ja noch eine eigene Firma haben, eine Beratungsfirma, in der Sie Gesellschafter und, habe ich geguckt, auch Geschäftsführer sind. Das heißt, Sie haben eigentlich einen Zweitjob.
Ja.
Wenn man so will.
Das stimmt.
Also ist eine Beratungsfirma, wie viele Leute arbeiten da?
Na, das ist unterschiedlich, hängt von den Projekten ab.
Okay, also.
Also im Moment haben wir eine ganze Reihe von Projekten.
Unter anderem ein großes Segelschiff, da kommen wir vielleicht noch später drauf
zu
sprechen.
Das ist sozusagen aus dem Netzwerk. Das sind meistens auch Leute, die beinahe schon noch ein bisschen älter sind als ich, gute Berufserfahrung haben, aus Beratungsberufen auch kommen und eben Lust haben, noch was zu machen. Mir läuft manchmal was über den Weg und dann fügt sich das zusammen.
Aber dann sind Sie, also als man stellt sich vor, Chef von Vattenfall ist ja nicht eine 40-Stunden-Woche, sondern eher sind wir eher wahrscheinlich bei 50, 60, vielleicht noch mehr. So. Und dann noch eine eigene Firma und dann, das müssen wir auch noch wissen, auch noch eine Frau, die auch voll berufstätig extrem erfolgreich ist.
Ja.
Also, wie geht das?
Ach, das geht eigentlich gut. Also meine Frau ist sehr erfolgreich und gerne und arbeitet auch gern und viel. Genau. Das hilft, also ist ja auch viel unterwegs. Ist das auch balanciert, ist auch wichtig. Ja, wenn einer immer sagt, also was machst du eigentlich da die ganze Zeit, dann ist auch doof, aber das passt gut. Und das Zweite ist, dass ich empfinde Arbeit nicht als Belastung. Themen sind ja auch spannend und ich bin immer neugierig und dann beschäftige ich mich auch gern damit. Also das ist nicht so, dass ich das jetzt als Belastung empfinde. Klar, wenn draußen schön die Sonne scheint und ich sage, jetzt möchte ich mal gerne segeln gehen, dann muss ich vielleicht noch irgendwo 3 Stunden Meeting machen, dann ärgere ich mich schon mal, aber das kann man in der Regel ja auch irgendwie ganz gut steuern.
Aber das ist ja schön, dass man mal, wie macht man das, dass man solche Lust hat zu arbeiten? Das ist ja nicht selbstverständlich, weil viele haben einen Job und dann sagen sie, wenn der vorbei ist, aber auch gut.
Ja, ich glaube, also das liegt, glaube ich, an den Jobs. Sie haben ja vorhin gefragt, dass der Vattenfall-Job ist sicherlich nicht vergnügungssteuerpflichtig gewesen und hat sich im Laufe der Jahre in vielen Themen entwickelt, aber es war nie langweilig. Und es ist ja auch nicht Routine, dass ich schon montags weiß, was ich Freitag mache, sondern im Prinzip ist jeder Tag so ein bisschen in Anführungsstrichen Überraschungspaket, ja, weil ich mache ja meine Termine im Prinzip auch nicht großartig selber, sondern das macht mein Sekretariat, weil ich immer unterwegs bin. Und dann
wann wissen Sie eigentlich, was Sie morgen machen?
Ich weiß das grob, weil das natürlich, das wird ja da reingeschrieben, aber am Ende, wenn Sie es ganz ehrlich wissen wollen, gucke ich immer am Abend vorher, was steht morgen an.
So. Okay.
Und dann sehe ich, morgen muss ich nach Berlin und ist das und das oder heute muss ich gleich zu Herrn Haider, dann spule ich das so ab.
Okay.
Und heute ist eben, bin ich hier, dann habe ich nachher eine interne, haben wir eine Aufsichtsratssitzung, dann heute Abend muss ich noch einen Vortrag halten und dann ist der Tag auch rum.
Ja.
So, und dann, wenn ich dann nach Hause komme, dann ist aber nicht so, dass ich denke, oh Gott, jetzt habe ich wieder 8 Stunden am Schreibtisch gesessen, jetzt muss ich was anderes machen, sondern wenn dann eben andere Themen sind, dann beschäftige ich mich damit auch noch gerne.
Das heißt, für Sie ist so ein Leben ohne Arbeit gar nicht vorstellbar?
Doch, das ist vorstellbar, aber nicht im Sinne von, ich gehe
nicht erstrebenswert?
Ja, das würde ich so auch nicht sagen. Also die Freiheit zu haben oder relative Freiheit, womit man sich beschäftigt und auch ein großes Maß an Eigenverantwortung, das ist eigentlich das Entscheidende. Und dann kann man, das kann ich mir gut vorstellen und die Themen können sich ja ändern. Also man kann alles Mögliche machen. Aber ich glaube, so ein jetzt bin ich Pensionär in Anführungsstrichen, das jetzt ja noch nicht, aber irgendwann vielleicht mal und der Tag besteht dann draus, dass ich morgens Tennis spiele und nachmittags Golf, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, das kann ich mir eigentlich nicht so richtig vorstellen.
Weil theoretisch ist ja, müssen Sie das wahrscheinlich alles nicht mehr machen, um Geld zu verdienen. Theoretisch können Sie wahrscheinlich auch sagen, Leute, ist gut und jetzt lebe ich mal in den Tag hinein.
Ja, also
Geld. Was ich damit meine, wenn ich damit frage, welche Rolle spielt Geld noch, sich so zu engagieren?
Ja, also Geld gibt Sicherheit. Ich empfinde Geld als ein Synonym für Sicherheit, weil man eben sozusagen vielleicht nicht immer das Gefühl hat, dass man mit dem Rücken an der Wand steht, aber es ist nicht der Anreiz. Also ich mache die Sachen nicht, weil ich sage, oh, da kann ich jetzt super viel Geld verdienen, sondern es muss auch inhaltlich Spaß machen. So. Und dann erübrigt sich die Frage eigentlich beinahe schon. Also wenn es Spaß macht, dann macht man es auch deswegen eben gerne. Und das andere ist ja immer so ein relativer Blick. Also ich habe ja nun auch, oder wir haben ja 3 Kinder und die gehen jetzt alle in die Ausbildung. Und mein Vater hat schon immer zu uns, ich habe auch 2 Brüder gesagt, also von mir kriegt ihr nichts mit, außer eine gute Ausbildung. Und dann müsst ihr für euch selber sorgen.
Okay.
So, das war immer... Damals haben wir das, oder ich habe das irgendwo als eine taffe Ansage empfunden, auf der anderen Seite aber auch als total gerechtfertigt. Und
also gute Ausbildung heißt mit anderen Worten, ich finanziere euch eure Ausbildung, genau, ich helfe euch dann war es das aber.
Genau.
Okay.
Also so war die Ansage. Aha. Ich habe das jetzt so absolut noch nicht formuliert meinen Kindern gegenüber, aber im Prinzip muss es so sein. Also alles andere ist irgendwie nicht logisch. Jeder muss am Ende sehen, dass er sich selber irgendwie organisiert und klarkommt.
Sie haben ja nur diese Erfahrung mit HIV, mit Vattenfall gemacht, ein schwieriger Job. Und trotzdem, als neulich bei Ihnen das Telefon klingelte und Jörg Ferstl dran war und sagte, könntest du dir vorstellen, Aufsichtsratsvorsitzender der Elsfleter Werft zu werden? Elsfleter Werft, das ist die Werft, die Gorch Fock da baut. Da müssen doch bei Ihnen alle Alarmsirenen angegangen sein, das ist ja schon wieder so ein Problemding. Willst du dir jetzt das nächste, also weil Gorch Fock ist ja, dagegen war die HIV damals ja ein einfacher Fall.
Ja, das weiß ich nicht. Also war schon so, wie ich das ja auch gesagt habe, ich kenne Herrn Ferstl lange und gut, also wir sind persönlich auch gut befreundet seit vielen Jahren und der hatte vorher schon mal SMS geschickt und gesagt, ich habe da ein Thema, musste ich mal sprechen und dann hat er mich ja angerufen und also ich glaube, das gilt für ihn genauso wie für mich. Wenn wir alle vorher gewusst hätten, was wir da für ein buntes Sammelsurium finden, dann hätten wir vielleicht auch alle gesagt, aber er ist ja nun von Amts wegen Vorstand der Stiftung geworden und hat eben in Anführungsstrichen am Ende um Hilfe gebeten. Und mein erster Impuls war, klar, wenn das ein Freund, der wenn der Hilfe braucht, dann kümmere ich mich jetzt.
Und dann noch, so. Sie sind ja selber Segler, glaube ich, ne?
Ja.
Also insofern, das Schiff, ja, ja, Schiff passt auch, also, genau.
Das passt auch und natürlich ist hat man vorher selber das Thema, dass diese ganze Theater um die Gorch Fock ja irgendwie auch mitbekommen und insofern ist es schon etwas, was emotional sicherlich auch irgendwo eine Rolle spielt. Also ich habe ja, glaube ich, gesagt, fürs Kümo Karl hätte ich es nicht gemacht, was mir mein jüngster Sohn sehr übel genommen hat. Der heißt nämlich Karl. Also. Der hat gesagt, okay. Was soll das denn jetzt heißen?
Papa.
Genau. Und insofern, ja, war das. Aber wir haben uns dann da ja beide etwas blauäugig reingestürzt. Ich habe dann ja auch mich bemüht, eben aus dem schon beschriebenen Netzwerk, auch Leute zu suchen und zu finden, die ich ja auch gefunden habe, die eben da vor Ort jetzt die Arbeit machen. Und jetzt ist es das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe. Jetzt haben wir es angefangen, jetzt machen wir es auch zu Ende. So, also anfangen und liegen lassen ist irgendwie nicht mein Ding und ich glaube für Herrn Ferstl auch nicht. Aber wenn wir es vorher besser gewusst hätten, hätten wir vielleicht auch gesagt, also muss nicht sein. Aber ehrlicherweise macht Spaß.
Warum macht sowas dann Spaß? Weil es ist ja... Es ist schwierig, es gibt viel kritische Presse. Vor allem kann ich mir vorstellen, bekommt man dann Dinge heraus über Leute, die man aus der Hamburger Gesellschaft auch kennt, wo man dann vielleicht denkt, wir sagen es mal ganz anonymisiert, was hat der gemacht? Mhm. Das hat der gemacht? Das sind ja auch viele so Einblicke, stelle ich mir mal ganz fast laienhaft vor, die so ein bisschen Blicke in Abgründe sind, oder?
Ja, also... Das vielleicht auch, aber es ist natürlich, also es ist schon klar, es ist viel Arbeit, es ist kompliziert, auch mit dem, was man da gefunden hat. Und wir haben uns schon gefragt, oder ich frage mich schon, wie man überhaupt auf so eine Idee kommen kann, so eine Vielzahl von völlig losgelösten Aktivitäten zu starten. Am Ende ist ja der Ausgangspunkt, egal ob man da jetzt diese Ämterhäufung hatte, das ist eine Werft, die ist ja nicht riesengroß, genau. Die ist aber eigentlich gesund, die hat ein vernünftiges Geschäft gemacht über Jahre und auch ein vernünftiges Ergebnis, aber die ist nicht riesengroß. Was die da angefangen haben, das ist in der Dimension dessen, was es an Investitionen erfordert, unabhängig von der Frage, ob die jetzt ergebnishöfig sind nachher oder nicht in der Mongolei oder wie auch immer. Also rein von den Cashflows her so ein Unternehmen völlig überfordert. Also da war wirklich, da fehlte es an den Basics wieder am Ende der Betriebswirtschaft. So. Und das sieht man, das müssen wir jetzt irgendwie sortieren. Und das andere, ja, also wenn man in so einer Stadt lebt und groß wird und dann... gibt es viele bunte Geschichten.
Also ist es gar nicht eine der bunteren? Also Sie sind ja ein Mitglied beruflich der Hamburger...
Beruflich schon.
Ne? Genau. Waren Sie bei Frau von der Leyen dann mit als Aufsichtsratsvorsitzender bei den Gesprächen über den Fortbau der Gorch Fock?
Ja, also die sind ja nicht ausschließlich mit Frau von der Leyen geführt worden, sondern da gibt es ihre Staatssekretäre, da gibt es den Abteilungsleiter Beschaffung im Bundesverteidigungsministerium, der im Übrigen auch eine Hamburger Historie hat. Mhm. Admiral Stawitzki war hier ja Standortkommandant, kennen Sie auch. Mhm. Und insofern war da auch ein kurzer Draht. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben sehr zügig sozusagen da Transparenz geschaffen, was jetzt, weil die Werft eben nicht so riesengroß ist und mit dem anderen drum und dran jetzt auch nicht ewig dauert. Das kann man relativ schnell wieder, wenn man den Basics folgt, war eben relativ klar, wo steht das Thema jetzt, Transparenz geschaffen, haben gesagt, so sieht's aus, man kann jetzt das machen oder das machen und im Ergebnis ist eben die Entscheidung, das jetzt weiterzuführen und zwischendurch musste dann ja noch Insolvenz angemeldet werden, da sind die Regeln auch klar, also man hat 3 Wochen Zeit zwischen Kenntniserlangung und dem Zeitpunkt, wo man dann spätestens auch zum Insolvenzgericht gehen muss, sonst hat man selber ja auch ein Thema. Und die 3 Wochen haben wir genutzt und dann haben wir eben gesagt, es geht eben nicht anders. Und jetzt hoffen wir, dass diese Eigenverwaltung auch bestätigt wird durchs Gericht abschließend und dann wird das auch fertig.
Wie viel Zeit kostet Sie das im Moment, die Gorch Fock?
Ja, also Zeit jetzt im Sinne von Stunden gar nicht so viel, weil ich bin ja nicht operativ da drin. Das macht ja Herr Dr. Birk, sondern ich, Aufsichtsrat, also das sind im Wesentlichen Telefonate hier und da. Synchronisieren, dass eben alle, dass man sicherstellt, dass alle ungefähr auf dem gleichen Stand sind und ab und zu auch mal ein persönliches Gespräch, aber das kann eben, dann sind wir wieder bei, wie arbeitet man, das kann man auch am Wochenende machen oder abends oder morgens früh. Die Leute, die das Gegenüber darstellen, haben ja auch alle viel zu tun. Also gestern habe ich eben verschiedene Telefonate geführt, gestern Nachmittag, da sind dann nochmal 2 Stunden weg am Sonntag, aber das ist halt so. Aber das ist ja dann wie Homeoffice.
Wo, wenn Sie das alles zusammennehmen, wo machen Sie Abstriche? Sie müssen ja, also ich würde es nicht hinkriegen. Ich müsste dann ja irgendwo, schlafen Sie nur halb so viel wie ich, essen Sie nicht.
Ich weiß nicht, wie viel Sie schlafen.
Ich schlafe so 8 bis 9 Stunden.
Nee, so viel schlafe ich nicht.
Sie wissen, das ist ja das Neueste. Der neueste Manager-Schrei ist ja lange schlafen.
Ja,
das habe ich neulich, also das Manager-Magazin, noch eine Riesengeschichte, dass alle Top-Manager jetzt sagen, 8 bis 9 Stunden, das ist uns heilig. Also das Schlafen ist, sind die neuen Sneakers.
Ja, das kann sein. Also mit Sneakers, da habe ich ja schon gesagt, habe ich so ein ambivalentes Verhältnis. Also
Sie schlafen nicht mehr. Sie brauchen
jedenfalls nicht 9 Stunden.
Okay.
Nee, so, ich würde mal sagen, so 6 bis 7 Stunden vielleicht. Also jetzt auch nicht so.
Weil es ist ja nicht so, dass Sie jetzt abends auch nicht unterwegs sind. Man könnte, es gibt ja auch viele Manager, die sagen, also ich habe gar keine Zeit, abends auf Partys, auf Veranstaltungen zu gehen. Sie sind ja auch regelmäßig, so wie ich, überall unterwegs.
Ja, aber das empfinde ich ja auch nicht immer als Arbeit. Also mal nervt es einen, mal aber auch nicht. Und das geht eigentlich. Also dann schlafe ich etwas weniger als Sie. Das gibt mir natürlich schon einen zeitlichen Vorteil.
Und Sie arbeiten immer am Wochenende?
Nein, nicht immer, aber die Themen, die nicht Vattenfall sind, finden schon in der Regel am Wochenende statt, ja.
Gibt es irgendetwas, was heilig ist, wo Sie sagen, Sie und Ihre Frau sagen, das ist der Moment, wo wir auf keinen Fall arbeiten werden.
Meine Frau arbeitet ja auch viel, haben wir schon gesagt. Also wir haben so ein paar Dinge, die wir eben zusammen machen. Wir gehen am Wochenende 2-mal zum Sport zusammen.
Zusammen.
Und das ist einfach eingeplant, das ist im Terminkalender drin, sage ich mal, in Anführungsstrichen.
Okay.
So, und wird da geht das andere eben drumherum. Also wir gehen zum Beispiel Samstagmorgens, gehen wir um 10.30 Uhr zum Sport und dann die Kinder, wenn sie da sind, die schlafen ja lang, dann sagen wir eben, hinterher gibt's Frühstück, wenn wir dann wieder da sind. Da müssen sie sich nachrichten. Wer dann schon weg muss, hat eben Pech gehabt.
Ja, okay.
So, aber dann geht das auch. Und ansonsten, ich kann relativ gut zwischendrin abschalten. Also mir reicht eine halbe Stunde dann eben, wenn ich irgendwie dann einfach was anderes mache. Und
was machen Sie dann?
Ja, entweder popel ich im Garten rum. Also ich habe so Buchsbaumhecken gepflanzt überall im Garten. Die haben was sehr Ordnendes, das finde ich schön. Macht sich meine Frau gerne auch mal drüber lustig. Und da schnippel ich halt dann dran rum. Im Winter natürlich nicht, mache ich dann andere Sachen. Also ich mache gerne dann auch mal was eben nicht mit Denken zu tun hat. Ich habe jetzt im Winter ich habe mir einen alten Vergaser gekauft auf eBay und habe den mal auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt und weil ich mal wissen wollte, wie so ein Ding funktioniert. Ob er wirklich wieder geht, weiß ich nicht, weil ich ihn nur mal eingebaut habe.
Das haben Sie nie ausprobiert, okay.
Aber zumindest habe ich zerlegen und zusammensetzen, das ist dann irgendwie, dann ist man mit was anderem beschäftigt.
Herr Wattenfall, jetzt sage ich schon Herr Wattenfall, ich bin völlig wahnsinnig. Herr Wassmuth, vielen Dank für Ihren Besuch.
Sehr gerne.
Dankeschön.